Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Er wollte Präsident von Hertha BSC werden mit nur 23 Jahren und er scheiterte krachend. Eine neue Doku erzählt die Geschichte des dubiosen Selfmade-Millionärs Stepan Timoschin.
Wie viel Umsatz hast du 2017 gemacht?
Das weiß ich nicht, nicht viel. 1, 2, 3 Millionen.
Weil damals war ich 16 oder so. Weil ich bin in die Schule gegangen, jeder hat mich beneidet und ich dachte, okay, ich habe so und so viel, ich habe es geschafft. Ich dachte, ich bin der King. Aber was ich nicht realisiert habe, weil ich auch keinen hatte, der mich runtergeholt hat, ey, da war so viel mehr zu holen.
Tja, mehr Schein als Sein, so wirkt er jedenfalls. Aber wer ist der Mensch dahinter? Wir sprechen gleich mit dem Regisseur der Doku, der Präsident, hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Mit tausend Sassas, Hochstaplern und Besessenen kennt er sich aus. Der Dokumentarfilmer Klaus Stern verfilmt seit 25 Jahren Geschichten von Menschen, die eine Mission haben, die sich für ihre Ziele möglicherweise auch die Wahrheit zurechtbiegen. Jedenfalls ist das manchmal so im Fall des Versicherungsvertreters Mehmet Göker etwa oder ganz aktuell im Fall des jungen Unternehmers und möchte gern Hertha-Präsidenten Stepan Timoschin, den Stern begleitet hat. Dieser Film ist jetzt in der Dreisat-Mediathek abrufbar und Klaus Stern ist am Telefon. Hallo.
Hallo, grüße, Herr Oppel.
Ja, also ganz kurz zur Geschichte. Stepan Timoschin kam mit 7 Jahren aus Lettland nach Berlin. Dann machte er mit dem Weiterverkauf von Turnschuhen angeblich Millionen und er wollte Präsident von Hertha BSC werden.
Hertha braucht also wirklich eine Sanierung, sondern auch eine grundlegende neue, moderne und professionelle Struktur. Und das bin nur ich in der Lage zu machen, weil anderen Kandidaten haben das gar nicht die Interesse, oder die Eier dazu, das zu machen.
Bei dem Wort Eier merkt man schon die Tonalität bei diesem Herrn. Es ging allerdings danach ziemlich bergab. Bei der Wahl bekam er gerade mal 5 Stimmen von über 3000. Dann erkrankte er angeblich an Lungenkrebs. Und letztes Jahr hat der Spiegel dann Ungereimtheiten über diesen Selfmade-Millionär aufgedeckt. Klaus Stern, Sie erzählen diese Story in Ihrem Film Der Präsident. Wie sind Sie überhaupt auf Stepan Timoschin aufmerksam geworden?
Eine frühkindliche Prägung ist das bei mir, weil ich gebe es zu, ich bin Hertha BSC-Fan. Und bin von seit ich 8 Jahre alt bin, mein Onkel kommt aus Berlin, mein Onkel und Tante haben in Berlin gelebt. Und ich war ganz früh schon im Stadion bei Hertha BSC, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, noch Figuren wie Holger Brück, Norbert Nickbur mitbekommen und Uwe Kliemann und habe von denen Autogramme hinter dem Kabinengang geholt.
Ja, und da ist dann Stepan aufgetaucht und kommt mit dieser seltsamen Bewerbung daher.
Ja, naja, erstmal, er hat im 2023, habe ich das zum ersten Mal in der Bildzeitung gelesen, dass er Trikotsponsor werden wollte und er ist nicht berücksichtigt worden, obwohl er mehr Geld geboten hat als der Trikotsponsor, der zum Zug kam. Und dann hat er gesagt, und übrigens würde er das besser machen, wenn er wird sich demnächst selber als Präsident bewerben. Und er ist der bessere Präsident als Kai Bernstein.
Und das war ja offensichtlich in den Augen der vielen Mitglieder nicht, die ihm die Stimmen verweigert haben. Woran lag das denn jetzt?
Also das lag jetzt nicht nur in der Spiegelrecherche, ich muss sie eben noch leider verbessern, er hat 15 Stimmen bekommen, nicht 5. Das stimmt, man muss bei der Wahrheit bleiben.
Hat sich die 1 weggeschummelt.
Ja, ja. Jetzt weggeschummelt. Und nein, er hat eine sehr sehr aggressive Rede gehalten auch und natürlich hätte aber auch, denke ich mal, ohne die Spiegelrecherche, würde ich mal sagen, wäre er sicherlich unter 100 Stimmen geblieben.
Was ist denn in dieser Recherche rausgekommen, dass einem klar wird, dass was nicht stimmt mit diesem Menschen?
Naja, es ist so, dass ich wusste so seit Juni 24, würde ich sagen, dass einige Dinge nicht so sind, wie er erzählt. Und es ist rausgekommen, dass er längst nicht diesen Umsatz macht, den er vorgibt zu machen, nicht so viele Mitarbeiter hat, die er vorgibt zu haben. Er hat eine Erkrankung, eine Lungenkrebserkrankung hat er vorgegeben. Da gibt es Zweifel durchaus, gibt viele Zweifel daran, ob das wirklich so ist. Auch viele, viele andere Dinge sind Kleinigkeiten. Also es sind auch noch, nicht Kleinigkeiten, sind große Sachen auch, aber es geht so weit, dass er auch sagt, er hätte eine Amazon Prime Doku, hätte er eine 8-teilige Amazon Prime Doku, würde über ihn gemacht auch. Und das hat er, wie die gemacht wurde, hat er immer wieder verändert. Und zuletzt habe ich im Podcast gehört, ich werde die Amazon Prime Doku in den Vertrag unterschrieben und die ist nur nicht rausgekommen, weil er nicht Präsident geworden ist halt. Ich kann sagen, nur der Verordnungshalber, ich habe keinen Vollvertrag mit Amazon Prime gehabt und habe auch nie mit diesem mit Amazon Prime gesprochen.
Also offensichtlich ein notorischer Lügner, aber was fasziniert Sie an dem, als Sie das dann gemerkt haben?
Ja, ich hatte erstmal vorab den Film. Mir ging es eigentlich darum, ich wollte eigentlich einen jungen Mann begleiten, der große Ambitionen hat und der Präsident von meinem Lieblingsverein werden wollte. Und wollte gucken, eigentlich nur auf 30 Minuten so, und einfach 10 Monate begleiten und sagen, wie will er das schaffen? Der keine fußballerische Erfahrung hat, nichts, sondern nur ein TikTok-Star ist und Sneaker verkauft.
Ja, genau. Er hat aber gesagt, dass er ganz begeisterter Hertha-Anhänger ist und auch schon mit seinem Vater immer dort war und so. Ne?
Bin ich auch. Und ich will aber kein Präsident werden halt. Ja. Und das ist das Besondere, und wie will er das schaffen? Und dass Leute große Ambitionen haben und große Ziele, die sie verfolgen, und dabei zuzuschauen mit der Kamera, das ist natürlich großartig.
Und er, wie macht er, also wenn ich jetzt mal auf Ihren Film nochmal schaue, demaskiert er sich praktisch selbst?
Er, das war anfangs sehr schwierig, also er hat zugestimmt und hat sich gefreut, dass ich da an Bord bin, und dann war das ganz, bis zum ersten Drehtag kam, waren fast Sommer 24, und er sagte, ich hatte aber Verständnis dafür, weil er mir erzählt hat im Frühjahr, er hat Lungenkrebs. Hm. Und ich dachte, ach du lieber Gott, und wie, das kann er natürlich, dann kann man ja keinen Film machen auch, und er will ja auch kein Präsident werden auch, ne? Hm. Und dann meinte er, nein, er wird trotzdem antreten auch und so. Und da war ich natürlich so, puh, also klar, okay, dann drehe ich trotzdem, ne? So.
Das ist ja wirklich auch eine haarige Angelegenheit, bei so einer Sache zu lügen möglicherweise. Wie würden Sie sagen, passt er denn als Figur zu den anderen, ja teilweise ja auch mächtigen oder sagen wir mal größenwahnsinnigen Männern, die Sie schon porträtiert haben?
Ja, dass man, also wenn man jetzt so sagen, es gibt zum Beispiel Mehmet Göker, mit dem habe ich mal einen Film gemacht, der hat Krankenversicherung verkauft im ganz großen Stil, und der hat auch sehr oft übertrieben und auch nicht die Wahrheit gesagt, und ich würde sagen, dass bei Herrn Timoschin fast noch mehr der Fall auch, so kann man sagen.
Dabei hat er ja wenig Charme, würde ich mal behaupten. Was ist dann sein Geheimnis? Wieso glauben die Leute das anfangs?
Hm? Ja, das ist natürlich, also ich will natürlich nicht einfach einen Film über eine Person machen und die singulär betrachten, sondern über ein Phänomen. Und das Phänomen heißt für mich TikTok, alle sozialen Medien, und dass man das laut genug nur rausbläst und dass man dann viele Anhänger hat. Und das ist, und dann mir ist natürlich ein Film auch, ist auch eine Medienkritik. Eine Medienkritik in dem Sinne, dass ich sage, FAZ, Handelsblatt, ein öffentlich-rechtlicher Sender, hat über ihn berichtet, und denen ist das nicht aufgefallen. Und ich bin der Meinung, wenn man mehrere Tage mit ihm verbringt, dann merkt man das ziemlich schnell.
Also die gute alte Recherche ist ja einfach immer noch notwendig, auch bei Menschen, die erfolgreich zu sein scheinen, weil sie viele Follower haben. Vielleicht noch, also wir wollen ja auch nicht alles vorab teasen, also man soll den Film ja auch sich anschauen, aber haben Sie noch Kontakt zu ihm? Wie ging das weiter? Haben Sie mit ihm brechen müssen sozusagen?
Oder? Nein, ich habe nicht mit ihm gebrochen. Ich hätte gern mit ihm auch noch weiter. Ich habe ihn auf der Versammlung, das sind die letzten Bilder, die man von ihm dann sieht, auch bei der Hertha-Versammlung, habe ich mit ihm vorab sprechen wollen, das wollte er nicht. Und dann auch danach der Versammlung und wollte das eingeordnet haben wollen von ihm, wie er jetzt zu der Wahl steht, und das dazu kam es aber nicht mehr zu, da gab es keinen Kontakt mehr, wollte er nicht. Und dann hat er aber auch eher und zuletzt hat er aber noch mich gelobt, auch in seinem Podcast sagte, dass Klaus Stern ist ja kein unbekannter guter Mann, der für Netflix viele Dokus dreht auch und so, also von daher.
Okay, man darf gespannt sein, ob das dann noch weitergeht. Wer weiß, ob sie dann in 10 Jahren einen zweiten Teil drehen. Regisseur Klaus Stern, der eine Doku über den Sneaker-Millionär und gescheiterten Bewerber um die Hertha-Club-Präsidentschaft Stepan Timoschin gedreht hat. Und dieser Film ist in der Dreisat-Mediathek abrufbar. Unbedingt anschauen. Ich bedanke mich.
Ganz herzlichen Dank.
Alles Gute. Die meisten kannten ihn unter seinem Namen Gewitter im Kopf. Seit gestern wissen wir, der YouTuber Jan Zimmermann ist gestorben. Zimmermann hat mit Videos über seine Tourette-Erkrankung ein Millionenpublikum erreicht. Vor allem hat er die Menschen zum Lachen gebracht.
Hi, hier ist Jan von Gewitter im Kopf und gönn dir deine Musik bei Tube Live. Du Arschloch. Guten Morgen. Beweg deinen Arsch. Guten Morgen, hier ist Jan von Gewitter im Kopf.
Die Gisela...
Aua! Es tut so weh.
Bitte steck ihn nur zur Hälfte rein.
Vulkanausbruch.
Alter. Komm.
Schockstelle.
Aus einem Best-of von Gewitter im Kopf. Wir wollen über die Bedeutung dieses Kanals mit Mediengestalter Christian Hempel sprechen. Er hat ebenfalls Tourette und er betreibt die Webseite tourette.de, auf der sich Betroffene vernetzen. Ich grüße Sie. Hallo.
Guten Tag, Herr Hoppe.
Ja, also Jan Zimmermann ist gestorben. Er war ja noch sehr jung. Sind Menschen mit Tourette da generell gefährdet, etwa an einem Anfall oder Ähnlichem zu sterben?
Nee, das ist eigentlich nicht so. Die Lebenserwartung ist genauso wie bei normal, in Anführungsstrichen normalen Menschen. Ja.
Dann ist das natürlich insbesondere nochmal berührend, dass Jan Zimmermann es so früh erwischt hat. Er hat ja wirklich sehr viel mit Humor gearbeitet. Aber wie wichtig war sein YouTube-Kanal auch für das Verständnis überhaupt dieser Erkrankung?
Also meines Erachtens war der YouTube-Kanal immens wichtig. Ich denke, das war so eine Art Quantensprung in der Aufklärung zum Tourette-Syndrom. Jan und Tim haben Menschen zum Thema abgeholt, die noch gar nicht wussten, dass sie zu dem Thema überhaupt abgeholt werden könnten. Und da waren also plötzlich Teenager am Thema Tourette interessiert.
Und wie finden Sie seine Videos? Also man, zunächst mal ist es ja alles wirklich sehr auf Humor ausgelegt, ne?
Ja, ich finde es erstmal auch total lustig. Ich war jetzt nicht von jedem Dreh Fan. Es war manchmal auch sehr quatschig, aber so insgesamt war die Aufklärung ja doch sehr groß, was das Tourette angeht.
Haben Sie das Gefühl, dass die Leute das dann auch verstanden haben, wie er damit arbeitet und dass er da auch aufklären wollte?
Ich hoffe und glaube, dass viele und die meisten das schon verstanden haben. Es gab auch kritische Seiten, kritische Anmerkungen dazu, aber die sind heute ja irgendwie auch egal.
Ja, das kann man so sagen. Ich meine, Sie sind ja selbst jemand, der als Mediengestalter zum Beispiel auch schon mit der experimentierfreudigen Theatergruppe Rimini-Protokoll gearbeitet hat. Mhm. Und wie gehen Sie jetzt mit Tourette um? Also warum gehen Sie an die Öffentlichkeit?
Also ich bin erstmal wesentlich weniger mutig unterwegs, als Jan das war. Trotzdem war ich dann irgendwann auf der Bühne zum Thema mal zu sehen und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit, weil ich denke immer, dass so, ja, diese Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich der erste Schritt in Richtung Heilung, sage ich immer. Wenn das Tourette oder die Ticks in gewisser Weise zur Normalität werden, dann weiß man im Grunde, wie sie gemeint sind und sind dann nicht mehr unbedingt diese krankhaften Ticks.
Also gibt es eigentlich Unterschiede in den Situationen? Also jetzt gerade zum Beispiel haben Sie keine Ticks. Hat das mit der Gesprächssituation zu tun? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin hochkonzentriert und aufgeregt und probiere das so gut wie möglich hinzubekommen.
Ja.
Es ist allerdings auch, wenn ich so im Redefluss bin, das tut den Ticks ganz gut im Sinne von, dass sie nicht so vorhanden sind.
Ja, das gelingt total gut. Gerade
ja, Arsch, jetzt.
Ja.
Hitler-Sau, ja.
In dem Moment, wo man es halt sagt, ne?
Ja, genau, genau.
Wie beziehen Sie das in Ihre Arbeit dann ein oder wie vermitteln Sie, dass man als Betroffener eben damit offen umgehen muss?
Also ich finde insgesamt, dass so eine Information, so eine ungefilterte Information aus erster Hand eigentlich das Spannendste ist, was ich hoffe auch dem Publikum passieren kann. Und dafür stand ja Jan irgendwie und dafür stehen wir auch, wenn wir auf der Bühne sind mit Rimini-Protokoll, dass es im Grunde Informationen sind aus erster Hand. Ja, und die hoffentlich ganz direkt ansprechen und ganz echt sind.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass die Leute das mittlerweile kennen und dann dementsprechend auch verstehen? Ach. Oder sind die immer noch sauer oder irritiert?
Nee, also zum großen Teil hat sich das total gewandelt, denke ich. Also immer mehr, vor allem jüngere Menschen, zeigen so eine gewisse Grundkenntnis, was Tourette und auch das Ausrufen der Schimpfwörter gerade so angeht, was so eine Spezialität ist vom Tourette-Syndrom. Nicht alle sind davon betroffen. Mhm. Das ist natürlich auch schwierig einzuordnen und durch diese Aufklärungsarbeit von Jan sind da wirklich Meilensteine erledigt worden.
Und hat diese Aufmerksamkeit eigentlich auch dazu geführt, dass es noch besser erforscht wird, dass man besser versteht, wo es herkommt?
Weiß ich jetzt nicht, aber es gibt hier und da schon Forschungen. Das ist natürlich immer bei Krankheiten, die nicht so viele Leute betreffen, dann immer schwierig, dass die Forschung da nicht so wahnsinnig interessiert dran ist. Mhm. Aber es gibt Ideen, ja.
Ja, und für sich selber, wie sozusagen gehen Sie damit um? Also betrachten Sie sich überhaupt als Erkrankter oder wie sehen Sie das alles?
Also ich mag irgendwie ganz gerne die Einordnung lieber als Krankheit und nicht so sehr der Behinderte, wenn dann schon der Mensch mit Behinderung. Aber ich versuche so normal wie möglich damit umzugehen und das ist natürlich auch so ein bisschen geschönt, weil es betrifft natürlich jeden Bereich, jeden Tag in dem Leben und man muss sich immer Gedanken drüber machen, ja, wie man die Dinge schützt vor den Ticks oder ich mich selber schütze vor bestimmten Ticks.
Hast du da eine Strategie, also eine spezielle?
Nee, also sehr speziell, dass ich tatsächlich mir überlege, wie ich meinetwegen den Monitor, der TFT-Monitor, der ja empfindlich ist gegen Ticks, wie ich den schützen kann. Im Grunde, dass ich ihn so eingekästelt habe mit einer Scheibe Polycarbonat davor und ich den gar nicht mehr anticken kann oder ähnliche Dinge wie eine Umrüstung eines Autos, dass ich den Fahrer nicht mehr stören kann, während der das Auto fährt.
Durch plötzliche Bewegungen, ne? Durch,
genau.
Ja,
Also im Grunde so eine praktische Herangehensweise, so, ja, um das irgendwie hinzubekommen. Ja.
Ich meine, ist es schon mal passiert, dass jemand einfach das überhaupt nicht verstanden hat und sie dann dafür regelrecht angefeindet hat?
Ja, natürlich. Das gibt's immer mal wieder, solche Ausreißer. Das ist aber interessant, dass, naja, meistens sind das Leute, die selber dann auch augenscheinlich ihr Päckchen zu tragen haben und das auch irgendwie nicht verstehen wollen und dann ein gefundenes Fressen finden in jemandem, der so die Schwächen so nach außen zeigt.
Mhm. Also Aufklärung scheint ja das Allerwichtigste in dem Bereich zu sein,
ja, da
jetzt ja nun eben Jan Zimmermann leider nicht mehr da ist. Ich meine, seine Videos bleiben ja, aber würden Sie sagen, man kann diese Arbeit irgendwie fortsetzen?
Ja, also ich werde sie wohl nicht fortsetzen können, aber das wäre natürlich schön. Ja, aber das ist, glaube ich, ich glaube, das ist nicht so leicht und das ist nicht zu ersetzen.
Mhm. Also man braucht eben auch viel Selbstbewusstsein, ne, um so daran gehen zu können.
Ja, ich meine, er war ja persönlich ging er ja auch so durchs Leben. Wenn er eine Reise vor sich hatte mit einer Flugreise, hat er eben den Flughafen vorher angerufen, darüber informiert, dass er eben da kommt und auch vielleicht das Bombe ruft oder so und dass das Security-Personal entsprechend vorbereitet ist. Damit kam er auch oft durch, aber er meinte dann auch, ja, manchmal legen die noch während des Anrufs auf, weil sie das eben nicht glauben. Und dann kommentierte er, das ist mir dann auch egal, dann müssen sie sehen, wie sie damit klarkommen. Ich gehe trotzdem zu dem Flughafen. Und das finde ich ja so eine ganz tolle Einstellung eigentlich, dass man auch mit Tourette eben auch dazugehört.
Ja, umso tragischer, dass er jetzt eben leider so jung verstorben ist. Christian Hempel war das, der die Online-Plattform Tourette.de betreibt über den Tod von YouTuber Jan Zimmermann und die Bedeutung dieses Kanals Gewitter im Kopf. Ich bedanke mich und alles Gute.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Femizide sind weiterhin ein massives Problem, mit dem wir uns auch hier in Deutschland dringend beschäftigen müssen. Die aktuelle Kriminalstatistik zeigt zwar einen leichten Rückgang bei den Tötungsdelikten, aber es sind immer noch 308 Frauen und Mädchen, die letztes Jahr sterben mussten. Ein Großteil mit Sicherheit wegen ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Und bei Sexualstraftaten und häuslicher Gewalt gibt es sogar einen Anstieg und natürlich eine hohe Dunkelziffer. Wir wollen über das Problem mit Lilly sprechen. Sie hat selbst eine Freundin und ihren kleinen Sohn verloren, weil der Vater des Kindes sie getötet hat. Sie hat daraufhin einen Instagram-Account erstellt, der selbst Fälle recherchiert und Zahlen erlebt. Hallo und willkommen.
Hallo.
Ja, ich nenne sie Lilly ohne Nachnamen, weil sie sich vor Hass und Stalking schützen müssen. Allein das zeigt ja schon, wie virulent das Thema ist, wie sicher sich offenbar auch Täter fühlen. Der Insta-Kanal heißt Femizide stoppen. Was genau machen Sie da und wie kann das helfen?
Wir versuchen, Tötungen, die bekannt werden über Zeitungen, einzuordnen als geschlechtsspezifische Tötungen, wenn diese denn geschlechtsspezifisch sind, weil wir, als wir unsere Freundin Diria und ihren Sohn Kian verloren haben, eben keine politische Einordnung erfahren haben und auch keine große öffentliche Reaktion auf diesen Mord, der eben in Deutschland alle zwei Tage begangen wird. Also ein Femizid wird jeden zweiten Tag in Deutschland begangen. Und wir wollen auf dieses Thema aufmerksam machen, sie sichtbar machen und solidarisch mit den Hinterbliebenen zeigen und auch die Geschichten und Namen der Frauen zeigen.
Und wie werden Sie auf die Fälle aufmerksam, die ja weltweit vorkommen?
Wir sind abhängig von der medialen Berichterstattung und da ist es oft so, dass wir viele zugeschickt bekommen von unseren FollowerInnen, aber wir haben auch ein Google Alert System, das heißt, wir kriegen auch eine Benachrichtigung, wenn wieder ein Schlagwort, was wir eingegeben haben, veröffentlicht wird, ein Artikel mit so einem Schlagwort.
Und beantworten Sie dann auch Fragen, also sind Sie sozusagen auch für die Betroffenen dann da?
Es passiert immer mal wieder, dass uns Betroffene schreiben und da sehen wir es auch als unsere Aufgabe oder deswegen haben wir auch den Account gegründet, weil wir eben uns auch solidarisch zeigen wollen und eben auch eine solidarische Berichterstattung schaffen wollen, also die der Getöteten und auch den Hinterbliebenen gerecht wird und eben nicht irgendwie diese Tötungen als Beziehungsdrama verharmlost und so weiter.
Ja, das war früher so ein Standardspruch, ne, von wegen Familiendrama, wenn der Mann eigentlich der Mörder oder Täter ist. Sie hatten ja letztes Jahr, da haben wir nämlich schon mal gesprochen, 75.000 Follower, jetzt sind es schon doppelt so viele. Also hat sich da was geändert vielleicht im Bewusstsein für das Problem tödliche Partnerschaftsgewalt?
Ja, ich glaube, da tut sich gerade ganz viel. Also ich habe auch den Eindruck, dass jetzt der gesamte November, dass da schon viel mehr Berichterstattung stattgefunden hat, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, für Hinterbliebene zu sprechen. Und auch, wenn wir die Fälle recherchieren, da sehen wir auch in den Berichterstattungen, dass der Begriff Femizid viel öfters genutzt wird. Also es tut sich auf jeden Fall was, für viele leider zu spät und zu langsam.
Ja, immer noch das. Und wenn wir uns jetzt mal die Zahlen aus der Kriminalstatistik auch anschauen, da kamen im vergangenen Jahr fast jeden Tag, also Sie sagen jeden zweiten, aber es ist ja doch mehr, würde ich sagen, eine Frau zu Tode durch Gewalt vom Partner oder Ex-Partner. Allerdings gibt es auch Kritik an dieser Zählweise. Warum?
Es ist wichtig, Femizide als solche zu benennen und zu zählen, weil diese oft ein Muster aufweisen. Und wenn man das Muster benennt und erkennt und beschreiben kann, dann kann man auch versuchen, da zu intervenieren und eben einen Femizid zu verhindern. Das BKA allerdings und auch ja, generell in Deutschland gibt es noch nicht wirklich eine Definition zu Femiziden und dementsprechend kann dann auch die Zahl gar nicht erfasst werden. Und diese 360 bezieht sich auf die Gesamtzahl der Tötungen an Mädchen und Frauen. Wir wollen aber differenzieren und sagen, nicht jede Tötung ist geschlechtsspezifisch. Und das ist auch ein Missstand in Deutschland, dass es eben weiterhin noch keine gute Datenerfassung von diesen geschlechtsspezifischen Tötungen gibt.
Also da kommt ja auch die Motivlage ins Spiel dann, denke ich. Was ist denn das Hauptmotiv überhaupt, dass Partner, vor allem Partner natürlich, töten?
Also ich glaube auch, das LKA und das BKA, die erfassen die Motivlage gar nicht. Deswegen ist es eben auch schwierig, da Daten zu erfassen. Aber genau, oft ist es so ein Besitzdenken. Oft werden Femizide im Kontext von Trennung begangen. Und ja, dieses Besitzdenken und diese Kontrolle, das ist so ein klassischer Faktor von Femiziden.
Also ich habe auch gelesen, dass in Urteilen gegen Täter oft dieses Wort genannt wird, verletzte Mannesehre. Als wäre das in irgendeiner Weise eine Entschuldigung. Wie sehen Sie das?
Ja, spannend. Vor allem für eine verletzte Ehre. Also es klingt ja auch, das ist ja auch wieder so eine Schuldumkehr, als ob das Opfer irgendwas dafür könnte, dass der Mann sie dann getötet hätte. Also es steht ja jedem frei, mit wem er zusammen ist oder nicht und wann man sich trennen möchte. Und ja, auch diese Ungerechtigkeit vor Gericht, es wird auch deutlich. Es gibt eine Studie von Julia Habermann, die zeigt, dass Femizidfälle seltener wegen Mordes verurteilt werden im Vergleich zu anderen vergleichbaren Tötungsdelikten. Und da sieht man auch, dass eben die Ungerechtigkeit nicht bei einem Femizid allein schon endet, sondern es auch danach noch weitergeht.
Also das ist die Frage, was in den Köpfen der Richter da auch eine Rolle spielt. Zahlen aus Nordrhein-Westfalen zeigen zum Beispiel, dass fast ein Drittel der Täter dort nicht Deutsche sind. Man darf vermuten, dass eine weitere große Zahl Migrationshintergrund hat. Muss man da auch ansetzen? Also bei der Sozialisation, der Erziehung von Männern zum Beispiel aus den Hauptmigrationsländern, dass hier möglicherweise Frauen weniger wert zu sein scheinen?
Also ich glaube, wir müssen generell ansetzen bei der Sozialisierung in unserer Gesellschaft und das geht auch schon ganz früh los und auch deutsche Männer sind frauenfeindlich sozialisiert und ja, ich glaube, dass das so eine Diskursverschiebung ist, wenn man versucht, das Problem in der Herkunft der Täter zu sehen. Das ist also auch deutsche Männer sind gewalttätig. Und
ja, auch. Aber ich meine, man will ja eine Problemlösung und wenn man bei der Erziehung ansetzt und beim Weltbild, dann können solche Faktoren natürlich schon eine Rolle spielen, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, man kann sich einfach darauf einigen, dass Täter oft, also die gibt es quer in der Gesellschaft und es sind aber eben auch viele, das zeigt jetzt die Studie aus Tübingen, die ein geringes Bildungsniveau haben, wo es eine ökonomisch angespannte Situation gibt. Manche oder einige Täter haben auch Suchtprobleme und ich glaube, dass wir da ansetzen müssen, dass einfach mehr in Prävention investiert wird und dass der Sozialstaat gestärkt wird und ich glaube, da können wir viel.
Da kann man sich auf jeden Fall drauf einigen. Und dass geahndet werden muss, das hat ja auch der Innenminister jetzt nochmal gesagt, angesichts der Kriminalstatistik. Wie sehen Sie diese Ankündigungen aus der Politik? Sind das dann Worte, wo dann auch was folgt draus?
Ja, also da bin ich auch gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und ich bin auch, also ich finde es auch gut, dass die Fußfessel kommen sollen, dass man sich da ein bisschen an Spanien orientiert. Aber es wäre eben auch wichtig, sich bei den ganzen sozialstaatlichen Maßnahmen an Spanien zu orientieren. Da geht es eben ganz viel um Prävention von der Gewalt. Also wird angesetzt bei der Bildung im Gesundheitssystem. Es gibt Sensibilisierungskampagnen. Es gibt Programme zur Täterarbeit und...
Vielleicht ganz kurz, also in Spanien wird per Fußfessel kontrolliert, dass sich der Mann dann der Frau oder der Familie nicht nähert, richtig?
Genau, also in Deutschland ist es auch so, dass es eben dieses Annäherungsverbot bereits schon gibt und wir sehen das auch in unserer Recherche ganz viel, dass das auch vor diesen Femiziden schon angeordnet war bei vielen Tätern, aber es gibt ja keine wirkliche Kontrollinstanz. Also es wird ausgesprochen und dann kann es, wenn dagegen verstoßen wird, Geldstrafen geben. Aber der Mann kann ja auch einfach sich entscheiden, sich nicht dran zu halten und dann trotzdem sich der Frau zu nähern und diese zu gefährden. Mhm. Und die Fußfessel wäre eine Möglichkeit, wie auch sowohl die Frau, also die gewaltbetroffene Person, geschützt wird, weil sie alarmiert wird, dass der Gewalttäter sich nähert, aber eben auch die Polizei wird direkt informiert. Und genau, in Spanien zeigt sich, dass Leute oder Täter mit Fußfesseln keine Femizide mehr begangen haben. Und das wäre ja ein großer Erfolg.
Das wäre ein Lernerfolg, den Sie sich vermutlich auch stark wünschen würden, wenn wir uns nächstes Jahr möglicherweise um diese Zeit nochmal zu diesem Thema sprechen, richtig?
Ja, das wäre toll.
Femizide. Die Gewalt gegen Frauen, ein bleibendes, teilweise wachsendes Problem auch in Deutschland. Das war Lilly, die den Insta-Account Femizide stoppen betreibt. Vielen Dank für diese Zwischenbilanz, würde ich sagen, und viel Erfolg weiter bei der Arbeit.
Ja, vielen Dank.
US-Comedian Tim Robinson hat wieder zugeschlagen. Nach seiner viel gemimten und gefeierten Sketch-Comedy I Think You Should Leave hat ihn jetzt HBO zusammen mit seinem Schreibpartner für eine Serie engagiert. Die trägt den erstmal unverdächtig klingenden Titel The Chair Company, also die Stuhlfirma, läuft seit Freitag auch in Deutschland bei Sky.
Thank you for calling National Business Solutions, the number one destination for office furniture.
I witnessed a problem.
I'm very sorry to hear that, sir. What was the problem?
It's a big problem.
Um was für Stühle und Probleme es da geht und ob Tim Robinson hier wieder Großes geschaffen hat, das wollen wir mit unserem Serienkritiker Daniel Eschkötter klären. Hallo Daniel.
Ja, hallo.
Probleme bei der Bürobestuhlung, das sind ja wirklich First World Problems, würde ich sagen. Aber bei Robinson, da steckt sicher mehr dahinter. Also was ist das für eine Serie? Was wird uns da erzählt?
Ja, also das ist eine Serie, die ist ganz sicher, die bildet ganz sicher ihr eigenes Genre, kann man vielleicht erstmal sagen. Also so ganz schnell zusammengefasst würde ich sagen, das ist eine Familien- und Büro-Cringe-Verschwörungs-Horror-Comedy. Die hat aber schon, trotz der wilden Mischung, also anders als die Sketch-Comedy von Tim Robinson, die du eben erwähnt hast, schon sowas wie eine geradlinige Handlung. Also es geht um einen Familienvater, Ron, den auch wieder Tim Robinson selbst spielt. Der hat zwei erwachsene Kinder und eine Frau, die gerade ihr eigenes Unternehmen startet. Ja, und Ron selbst macht gerade auch ein wenig Karriere als Manager einer neuen Mall, die gerade in so einer typischen amerikanischen Vorstadt gebaut wird. Und diesem Ron widerfährt nun bei seiner ersten großen Ansprache an die Belegschaft und an die InvestorInnen ja einfach etwas Blamables, aber auch sehr Banales. Also sein Stuhl kracht nämlich auf der Bühne zusammen und er landet auf dem Boden.
Klassiker. Mhm.
Genau, Klassiker. Aber das ist schon dramatisch und auch für ihn eine Demütigungen irgendwie und die macht ihn dann immer manischer und obsessiver. Ja, und er fängt dann an, dem Stuhlhersteller hinterher zu recherchieren, weil er gerne eine Entschädigung oder Entschuldigung hätte. Ja, so geht das dann los sozusagen.
Also der wütende, gekränkte Mann fällt mir spontan irgendwie Michael Douglas in Falling Down oder so ein. Ist es in dem Fall auch eine politische Figur, ein politischer Kommentar zur amerikanischen Gegenwart?
Ja, also man kann vielleicht erstmal sagen, dass wahrscheinlich die große Kunst und Leistung von Tim Robinson und seinem Mitentwickler Zach Cannon ist, dass sie so einen Typus erfunden haben, also schon in der Sketch-Comedy, so einen Typus, den man schon politisch lesen kann, also das war auch in den Memes damals bei I Think You Should Leave oft so, der aber auch in seiner ganzen Absurdität erstmal ganz für sich funktioniert und dem auch irgendwie Empathie oder zumindest Neugier entgegengebracht wird, ne? Aber das ist schon auch ein Sozialtypus, würde ich auch sagen, den Tim Robinson auch in den Sketches schon immer gespielt hat und Falling Down ist auch irgendwie nicht die verkehrteste Referenz, was so die Eskalationsdynamiken angeht. Aber also der ist schon immer erstmal sehr harmlos, anders als Michael Douglas vielleicht, also fast kindlich, auch unbeholfen und melancholisch wirkend so als Typ, dem dann etwas Peinliches passiert oder ein kleines Unrecht widerfährt, ja, der dann aber einfach nicht loslassen oder es gut sein lassen kann. Ne? Der beißt sich fest und der reißt sozusagen immer weiter die Nähte auf, die die Welt noch irgendwie zusammenhalten. Ja, in den Sketches waren das dann ganz oft so Büroszenen, wo dann jemand ja so einen Furzkissenstreich als Mobbing empfindet und sich dann detailliert ausmalt, was für Aggressionen als nächstes kommen oder sowas eben.
Und in der Serie jetzt, ja, bekommt dieser Typ aber dann noch eine ganze Familie und eine Erzählhandlung drumherum. Also es bleibt nicht bei dieser Kurzform. Ne?
Genau, also es ist schon der Versuch, diese Art von Humor, das ist viel auch so Internetforen-Humor, so Inside-Jokes, so wirkt das manchmal, aber auch diese Sensibilität für komische Kränkungen in eine Art Handlung zu übersetzen. Und die Eskalation, die sonst in den Sketches halt sehr schnell kamen, die waren ja immer nur so 5 Minuten lang, die dann auch etwas zu zerdehnen und noch einmal deutlich seltsamer zu machen. Also das Prinzip der Serie ist eigentlich, ja, es wird an einem Faden gezogen und hinterher hat man halt einen Knäuel in der Hand und irgendwo hat sich ein Teppich oder ein Pulli oder so aufgelöst.
Ein sehr schönes Bild.
Genau, und hier, es geht so auch um sozusagen den Teppich des Sozialen. Ne? Und hier, also geht es darum, die Chair Company, also den Stuhlhersteller zu finden und dann zumindest eine schlechte Bewertung im Netz zu schreiben oder sowas. Und dann zielt halt Ron immer weiter am Faden sozusagen und es kommen immer mehr seltsame Subunternehmen und Briefkastenfirmen zum Vorschein und Detektive und nicht existierende Personen, die angeblich im Aufsichtsrat dieser Stuhlfirma sitzen und so weiter.
Also ist er dann auch einer tatsächlichen, echten Verschwörung auf der Spur? Ist nicht nur in seinem Kopf? Oder
ja, also ich soll nicht viel verraten, aber es gibt da möglicherweise schon etwas aufzudecken, aber natürlich ist der große Aufwand und der Ertrag, die stehen halt überhaupt nicht im Verhältnis zueinander und damit spielt dann auch die Serie selbst. Ne? Die betreibt auch selbst einen großen Aufwand, das ist so oft im Stil eines Paranoia-Thrillers oder manchmal auch fast wie ein existenzialistischer Horrorfilm gemacht. Aber es geht dann doch eigentlich meistens um sehr kleine Verschiebungen oder Übertretungen oder Skandale. Die sind halt aber so wahnsinnig spezifisch und schräg, dass genau das dann wieder ins Unheimliche und Surreale kippt irgendwie. Also das ist eine Mischung aus so manchmal idyllisch, manchmal ganz realistisch wirkenden und auch überhaupt erstmal komplett harmlosen Familien- oder Büroalltagsszenen. Und dann gibt es plötzlich einfach nur kleine Störsignale und dann kippt das in komplette Eskalation um.
Also ich finde es ja, also gut, es scheint teilweise kompliziert zu sein, aber eben auch sehr lustig. Also lese ich da jetzt eine klare Empfehlung heraus?
Ja, also es ist eine schwer greifbare Serie und man merkt ziemlich schnell, ob man mit dieser Art von Humor was anfangen kann, wenn man es überhaupt als Humor empfindet. Also vielleicht kann man es so beschreiben. Ein wenig fühlt sich das beim Sehen so an, als hätte da jemand Internetforenbeiträge geträumt und diese Träume dann verfilmt. Oder eine andere, was mir so eingefallen ist oder wie mir das vorkam, es fühlt sich auch sehr lynchig an. Also als hätte eine avancierte künstliche Intelligenz den Prompt bekommen, ein Büro mit einer Familien-Sitcom zu kreuzen und das dann aber so wirken zu lassen, als hätte David Lynch das geschrieben und inszeniert. Also nichts daran ist erstmal ein expliziter politischer Kommentar zu Selbstradikalisierung mit Verschwörungsideologie oder sowas, aber in der Summe erzeugt das dann trotzdem schon auch irgendwie sowohl Komik als auch großes Unwohlsein. Also eine Art schräges Porträt einer Gesellschaft, wo alles und alle irgendwie ziemlich neben der Spur sind. Aber ja, das ist eine emphatische Empfehlung von mir.
Und jetzt nicht unbedingt jetzt nur als, sagen wir mal, platte Gesellschaftskritik an Trump oder so zu lesen, sondern vielschichtig. Ne?
Sehr vielschichtig und sehr immer auch wirklich ins Absurde sofort abdriftend und sehr präzise auch in der Charakterisierung der einzelnen Figuren und der Situation. Also ich würde sagen, dieses Jahr gibt es wenig, was so eigensinnig ist, was man sehen kann in Serienform.
Das würde ich sagen, ist ein Kompliment. Daniel Eschkötter über The Chair Company, die Stuhlfirma von Tim Robinson bei HBO, aber hier in Deutschland bei Sky eben zu finden. Vielen Dank, Daniel.
Ja, gerne.